Weißt du, was ich mir auch wünsche für den Internationalen Frauentag? Dass mir niemand mehr Rosen in die Hand drückt. Dass mir niemand mehr Blumen am Internationalen Frauentag in die Hand drückt. Das wünsche ich mir echt von Herzen.
Wobei ich das auch schon gemacht habe.
Gender Bubble, ein Podcast der Gleichstellungsstelle Dienstlaken.
Mein Name ist Karin Budandiello, ich bin die Gleichstellungsbeauftragte in Dienstlaken. Meine Kollegin.
Hallo, Adina Weiß, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte.
Und ich begrüßen Sie herzlich zur Gender Bubble. Gender Bubble ist ein neues Format der Gleichstellungsstelle und wir machen jetzt was mit Ihnen, für Sie, was wir bisher nicht gemacht haben. Wir nehmen die Gespräche, die Frau Weiß und ich sonst im Büro führen, einfach mal für Sie auf und schauen, ob es Sie interessiert. Gleichstellung. Das ist das Thema, für das wir beide brennen, worüber wir beide uns die Köpfe heiß reden, aus unterschiedlichen Perspektiven. Das geht mal hitzig zu und das geht mal lachend mit einem kneifenden Auge zu. Wir ziehen uns auch mal gegenseitig aus, weil Sie müssen wissen, wir beide kommen aus zwei sehr, sehr unterschiedlichen Generationen. Um mich jetzt nicht älter zu machen, als ich bin, aber ich könnte lässig die Mutter von Frau Weiß sein und dann hätte ich noch nicht mal früh angefangen, um das mal freundlich auszudrücken.
Das stimmt. So.
Das heißt, auch unsere feministische Sozialisation, und wir beide nennen uns Feministinnen, fußt natürlich auf sehr, sehr unterschiedlichen Erlebnissen und kommt aus sehr unterschiedlichen Zeiten. Adina, fang du doch mal an zu erzählen, warum du, wo das herkommt, dass du dich Feministin nennst, was deine Grundlage dafür ist.
Eigentlich ist die Grundlage dafür mein Studium. Also ich bin ja Sozialarbeiterin und habe in dem Zuge ein Praktikum in der Frauenberatungsstelle gemacht und habe da quasi meine ersten feministischen Züge entwickelt, weil ich da kennengelernt habe, was für strukturelle Probleme und was für eine strukturelle Benachteiligung Frauen halt immer noch erfahren und auch jetzt immer noch erfahren und ja auch schon seit langer, langer Zeit erfahren. Und daraus hat sich das für mich eigentlich entwickelt, dass ich mir darüber immer mehr Gedanken gemacht habe und da auch meine Position drin gefunden habe. Wie war das denn bei dir?
Ja, meine feministische Erweckung sozusagen hat in den 80er Jahren stattgefunden. Ich sag ja, mein Alter wird heute Thema. Das war die Zeit der Friedensbewegung. Das waren die Ausläufer der sogenannten neuen Frauenbewegung, die in den 70ern begonnen hat. Also ich war nicht mehr mittendrin, sondern ich war in den Ausläufern. Da ging ich noch zur Schule. Und war politisch eben sehr interessiert und wurde da im Zuge dessen mit den feministischen Theorien konfrontiert, um das mal so zu sagen. Und der Leitstern der damaligen Zeit war die vielbeschworene Alles Schwarzer.
Schwieriges Thema.
Gar nicht so schwierig, weil in der damaligen Zeit, finde ich, war Alles Schwarzer genau richtig. In dieser Zeit hat sie richtige Thesen aufgeschlagen, weil gerade in Protestbewegungen, in Bewegungen, die Themen aufschlagen, und das war die neue Frauenbewegung in den 70ern und 80ern, da muss man provozieren und harte Themen, harte Thesen setzen. Und dafür war sie gut.
Das auf jeden Fall, ja, ohne Frage. Also ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt war es total wichtig und total relevant. Vieles von dem, was aus der Richtung heute passiert, finde ich sehr, sehr schwierig und auch schwierig einzuordnen und vor allem auch unter dem intersektionalen Feminismus super schwierig einzuordnen. Bei mir lief die Bildung meines Feminismus total viel auch über die sozialen Medien ab oder läuft sie jetzt auch immer noch unglaublich viel über Instagram und über meine Bubble, die ich bei Instagram habe. Wie war das denn bei dir eigentlich? Worüber lief das denn damals?
Ja, ich habe ja anlässlich unseres heutigen Podcasts dir heute Morgen auch ein Buch mitgebracht. Genau so lief es damals. Und wir hatten Bücher, wir hatten Flyer, wir hatten Schriften, die durch die Hände gingen. Klar, Alice Schwarzer hatte auch Artikel, die Emma, das alles, Frauengesprächsrunden. und Netzwerke, das sind alles Worte, die sind sehr überholt, aber die gab es damals und das war meine Bildung, meine feministische Grundbildung. Und dann kam übrigens ein ähnlicher Weg dazu wie deiner, Adina, das weißt du ja auch. Ich war dann übrigens auch, also ich habe auch Sozialarbeit studiert und mein Praktikum war auch in der Frauenberatungsstelle und dann ging der Weg einfach so weiter, also über das Handeln mit Frauenthemen und die Einsicht, dass über die Jahre sich die Themen, nicht die Themen verändern, aber die Methoden verändern und der Blick darauf, wie man agieren muss, sich anpassen musste. Also, ne? Alice Schwarzer hatte ein klares Schwarz-Weiß, Frauen gegen Männer. Das steht heute nicht mehr, also auch für meine Generation der Feministin nicht mehr oder für mich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das hat aber auch zu, also das setzt voraus, dass ich im Laufe der Zeit auch genau hingeguckt habe und geguckt habe, was ist notwendig, um wirklich eine Veränderung in die Wege zu leiten. Und die, zum Beispiel die Jungenarbeit mit einzubeziehen, ist ein solches Thema, was mich sehr, 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 sehr persönlich beschäftigt hat, weil ich meine Füße natürlich als junge Feministin in der Mädchenarbeit hatte, in der parteilichen Mädchenarbeit hatte und dafür sehr gekämpft habe, dass es Gelder gab und dass es Möglichkeiten gab, das umzusetzen. Und dann wurde ich auf einmal damit konfrontiert, dass das Geld, was wir hart erkämpft haben, auf einmal auch, also geteilt werden sollte und auch für die Jugendarbeit eingesetzt werden sollte. Und das war spätestens der Punkt, wo ich das bisherige überdenken musste und meinen Standpunkt neu definieren musste.
Ja, letztendlich geht das ja auch, das geht ja auch schon ein bisschen mit einher. Was sind denn die Themen, die so in der Gleichstellung aufschlagen, ne? Und was sind so die Themen, die wir im Alltag haben und behandeln? Und ich denke, Männer- und Jugendarbeit ist zu einem gewissen Maß auf jeden Fall ein Teil davon. Also wenn wir von struktureller Benachteiligung sprechen, sprechen wir immer noch von Frauen, die benachteiligt sind. Ganz, ganz klar. Wir sprechen von Frauen, bei denen Krankheiten nicht erkannt werden, von Frauen, die bei einem Autounfall wahrscheinlicher sterben und all das. Also all das ist ja immer noch nicht aufgearbeitet. Aber vor allem, wenn wir von der individuellen Weiterentwicklung sprechen, dann sprechen wir ja auch ganz klar davon, dass Männer damit genommen werden müssen und dass Männer eben sich nicht mehr ihre Elternzeit erkämpfen müssen gegen den Chef und dass Jungen sich auch ganz klar entwickeln können und weniger mit Vorurteilen konfrontiert werden. Und da ist ja die Mädchenarbeit, dadurch, dass sie eben ja schon vor langer, langer Zeit angefangen hat, dafür zu kämpfen, der Jungenarbeit voraus. Und ich glaube, sogar im Durchschnitt sagt man, die Mädchenarbeit ist der Jungenarbeit ungefähr um 20 Jahre voraus. Und das ist immer so der Punkt, den ich doch sehr erschreckend finde und weshalb es natürlich auch umso wichtiger ist, dass das jetzt mitgenommen wird und dass wir uns da auch als Gleichstellungsbeauftragte zu einem gewissen Maß beteiligen.
Ja, zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen, aber mit der Prämisse zu sagen, es ist ganz wichtig, dass die Männer mit den Jungen arbeiten, nur dann ist es Jungenarbeit. Genauso wie es immer wichtig gewesen ist, dass die Frauen mit den Mädchen arbeiten, um parteiliche Mädchenarbeit zu machen. Das Gleiche gilt für mich für die Männerarbeit. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir Frauen Männerarbeit machen. Das würde dem widersprechen, wofür wir als Frauen für Frauen gekämpft haben. Das gilt für beide und da bin ich auch ganz vorne mit an der Front zu sagen, nein, ich als Frau kann keine Männergruppe leiten. Ich als Frau kann keine Jungengruppe leiten. Das müssen dann schon die Männer tun, weil man kann nicht das, was wir für Frauen und Mädchen an Zielen definiert haben, beziehungsweise auch an Methoden entwickelt haben, eins zu eins den Jungen und Männern übergestülpt werden. Das müssen sie dann schon selber entwickeln, weil die Themen auch andere sind.
Aber die strukturelle Arbeit, die dahinter steht, beziehungsweise die Unterstützung der entsprechenden Fachkräfte, also wird die bei uns liegen mit, aus deiner Sicht?
Das ist ein heikles Thema, ne? Also, weil wir haben ein kleines Dilemma. Wir kommunalen Gleichstellungsbeauftragten haben einen gesetzlichen Auftrag. Und der gesetzliche Auftrag resultiert aus dem Landesgleichstellungsgesetz und der Gemeindeordnung. Und da ist ganz eindeutig die Frau, nicht das Mädchen und auch nicht die Männer oder die Jungs benannt, sondern die Frauen, die Frauenförderung ist benannt. Ich finde, und das fand ich auch schon, bevor meine wunderbare Kollegin zu uns in die Gleichstellungsstelle gekommen ist, dass es wichtig ist, Männer mitzunehmen. Die Jungenarbeit verstehe ich genauso wie die Mädchenarbeit als präventive Arbeit, um Frauen die volle Bandbreite der Entfaltung zu ermöglichen. Und darüber könnte man sagen, ja.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir sagen, wir machen oder Jungen- und Männerarbeit muss gemacht werden, dann geht das ja auch automatisch ein bisschen mit in die Richtung, es eröffnet Frauen natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel die Männer mehr mit in die Care-Arbeit reinholen oder mit in die Elternzeit reinholen. Das eröffnet den Frauen dann ja auch wieder neue Perspektiven. Also ein Zusammenhang ist da, aber ich bin auch voll bei dir. Also ne, wir haben den rechtlichen Auftrag, ohne Frage. Und da steht es auch ganz klar drin. Deswegen habe ich zu Beginn ja auch das mit der strukturellen Benachteiligung gesagt. Mhm. Also wir reden ja immer noch grundsätzlich erstmal davon, dass Frauen benachteiligt sind, auch wenn die Männerarbeit das Ganze natürlich erleichtern kann, einfacher machen kann.
Wenn wir jetzt nochmal so auf die Themen gucken, stelle ich fest, dass die Themen der feministischen Arbeit sehr, sehr breit sind, sehr, sehr vielfältig sind, sich an den Lebenssituationen, am Lebenslauf der Frauen entlanghangeln und damit eigentlich alles umfasst, was das Leben umfasst. Und das hat sich leider nicht geändert. Da komme ich nochmal auf das Buch zurück, was ich meiner Kollegin heute Morgen mitgebracht habe. In dem Buch, das ist aus den Anfängen der 80er Jahre, da geht es um sexistische Werbung. Und das unterscheidet sich nicht erheblich von dem, was Pink Stinks heute macht. Das eine ist ein Buch und das andere ist das Medium von heute, das sind die sozialen Medien. Aber der Inhalt ist leider immer noch dasselbe. Das Gleiche gilt für das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch da ist es leider so, dass wir bei den Inhalten und auch bei den Zahlen immer noch keine gravierenden Unterschiede haben. Das Thema Paragraph 218, Schwangerschaftsabbruch, ist auch ein Thema, was die Frauenbewegung nun seit 50 Jahren begleitet. Ne? Sind wir bei 50? Ja, ich glaube, wir sind fast bei 50. Also ja, ne, es gibt viele Themenbereiche, die schon ganz lange da sind, die natürlich immer andere Schattierungen haben, mal mehr oder weniger aufploppen. Und die Methode, damit umzugehen, die ist heute sicherlich eine andere. Und darüber reden Frau Weiß und ich uns auch manchmal die Köpfe heiß.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber was mir dazu direkt einfällt, ich habe das im Kopf, dass die Farbentrennung bei Kindern früher nicht in diesem Maße, in diesem Ausmaß da war, sondern dass das ja auch wieder durch Industrie hervorgerufen wurde und in den letzten Jahren und Jahrzehnten definitiv schlimmer geworden ist. Also eben Pink für Mädchen und Blau für Jungen. Ich meine, das ist extremer geworden, oder?
Ja, das gab es definitiv, also in den 70er und 80er Jahren nicht. Da war die Welt der Kinder bunt, also auf die Grundfarben. Es ging in die Grundfarben. Und dann kam das amerikanische Gender-Marketing und dann wurde die Welt hellblau und rosa. Also das stimmt, das ist ein Thema, was sich verändert hat. Wenn man es aber ein bisschen größer zieht, sind wir bei dem Thema Spielzeug. Und bei geschlechterbezogenem Spielzeug. Und dann sind wir wieder bei einem Thema, was es auch in den 70er und 80ern schon gegeben hat.
Genau, wenn wir bei Stereotypen sind, dann sind wir auch wieder bei dem, was vorher auch schon da war. Ja. Was sind denn eigentlich deine Schwerpunkte in der feministischen Arbeit, die du so setzt?
Also ich habe im Anfang meiner Berufstätigkeit als Sozialarbeiterin einfach mal verstanden, dass viele Problematiken für Frauen durch eine finanzielle wirtschaftliche Abhängigkeit viel gravierender werden. Also wenn sie wirtschaftlich abhängig sind, ist das Problem an für sich, was da ist, was alle Frauen trifft, viel gravierender als in dem Moment, wenn sie unabhängig ist. Und das ist eines meiner zentralen Themen, die Unabhängigkeit von Frauen, eine berufliche Unabhängigkeit, eine finanzielle Unabhängigkeit. Und der andere wichtige Bereich ist definitiv Vielfalt und Freiheit, also die Vielfalt der Rollen, der Rollenmöglichkeiten. Und ich mag das überhaupt nicht. Ich als Person mag das nicht, in irgendeine Schublade gedrängt zu werden. Übrigens auch nicht von der Frauenbewegung. Das war mein Thema mit der Frauenbewegung. Die wollten nämlich, dass ich aber eine bestimmte Art und Weise zu sein habe, damit ich Feministin bin. Ich kann mich entsinnen, dass wir in der Frauenberatungsstelle mal tagelang darüber diskutiert haben, ob das in Ordnung ist, dass eine Kollegin mit Minirock zu einem Termin geht und damit ihren Körper einsetzt, um das zu erreichen, was wir wollen. Also sichtbar einsetzt, also nicht falsch verstehen, ne? Also das Körperbild nutzt, um bei den Männern die Finanzierung des Frauenhauses zu erreichen. Tagelang haben wir darüber diskutiert. Und sowas mag ich gar nicht. Ich mag es nicht, vorgeschrieben zu bekommen, wie Frau zu sein hat. Und das gilt auch heute noch. Und ich mag es auch nicht, wenn da Label draufgeklebt werden. Also du bist jetzt eine buschikose Frau, du bist jetzt eine solche Frau und eine solche Frau. Wir sind alles Frauen, egal wie wir es machen und welches Rollenbild wir favorisieren, ob wir zu Hause bleiben wollen oder arbeiten wollen und Karriere machen wollen, ob wir das miteinander verbinden, ob wir High Heels tragen, kurze Röcke und so weiter oder eben das Gegenteil. All das ist ein Teil von Frauen.
Ich glaube, dabei ist nur wichtig, dass man immer darauf achtet, was man selber möchte. Also wir können das ja noch ausweiten. Ich hatte die Diskussion in der Frauenberatungsstelle damals, ob man sich die Lippen rot schminkt oder ob man das doch besser lassen sollte, weil das wäre
30 Jahre Unterschied übrigens. 30 Jahre liegen zwischen der Diskussion, die ich gerade genannt habe, und der, die Frau Weiß jetzt gerade nennt.
Richtig, ja. Weil rote Lippen sind ja sexualisierend und so kann man das ja auf alles Mögliche ausweiten. Und ich glaube, wichtig ist dabei nur, dass jede Frau das für sich hinterfragt, ob sie das für sich macht und für sich machen möchte oder eben A, weil es ihr so vorgelebt und vorgeschrieben wurde oder weil jemand in ihrer direkten Umgebung ist, der das gerne anders hätte. Ich glaube, das ist das, was dabei nur die Hauptfrage für jede Einzelne sein sollte.
Genau. Und wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was ist der Schwerpunkt unserer Arbeit? Unserer Arbeit, da finde ich, wir als Teil der Verwaltung haben dafür zu sorgen, mit dafür zu sorgen oder aufzuzeigen, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass für Männer und Frauen, dass die beiden sich selbstbewusst auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe gegenüberstehen und eigene Entscheidungen treffen können. Und zwar egal in welche Richtung. Das hat keine Frauenbewegung vorzuschreiben, das hat kein Staat vorzuschreiben, wie das aussehen soll, sondern das kann nur der Mensch für sich selber entscheiden.
Ja,
genau. Das ist unser Job.
Ja, auf jeden Fall. Hast du noch mehr Schwerpunkte?
Nö. Und du?
Ich glaube, durch die Frauenberatungsstelle tatsächlich und dadurch, dass die bei mir ja noch nicht allzu lange zurückliegt, sondern ich ja ziemlich schnell danach hier gelandet bin, ist es noch ganz, ganz klar die Gewalt gegen Frauen. Vor allem das Thema häusliche Gewalt und welche Formen von partnerschaftlicher Gewalt es geben kann. Das ist ein großer Schwerpunkt, ein großes Thema, mit dem ich mich ja auch beschäftige in der Arbeit. Ansonsten, damit auch ja zusammengehörend, ist ein Thema, was ja ganz heiß diskutiert ist und wo sich auch viele Frauen in der Frauenbewegung und auch viele Gleichstellungsbeauftragte sehr uneinig sind, ist das Thema Prostitution, das ja auch noch zukünftig weiterhin oder erstmal überhaupt hier dann auch mal für mich ein Schwerpunkt sein soll, mit dem ich mich echt gerne nochmal auseinandersetzen möchte, das ich irgendwie mitgebracht habe. Ja, was ein schwieriges Thema ist. Also in der Gleichstellungsarbeit, aber auch grundsätzlich mit feministischer Perspektive da drauf zu gucken, ist das, glaube ich, heiß diskutiert. Und das mal anzupacken und mal zu gucken, wie das für Dienstlaken oder auch im Kreis Wesel aussieht, das ist was ich unbedingt in nächster Zeit endlich mal gerne tun möchte. Sonstiger Schwerpunkt ist ja die Mädchenarbeit, also eben dieses präventive Arbeiten und relativ früh drauf zu schauen, welche Mädchen die Möglichkeit zu eröffnen, in Berufe zu gehen, in verschiedene Berufe zu gehen, in geschlechteruntypische Berufe zu gehen und sich frei entwickeln zu können und damit halt schon früh anzusetzen, damit manche Fragen vielleicht auch in der Pubertät oder wenn man aus der Pubertät rauskommt, gar nicht erst auftauchen und vielleicht nicht die Frage im Raum steht, ist das die Entscheidung, die ich treffen möchte oder ist das die Entscheidung, die die Gesellschaft für mich eigentlich schon in meiner Kindheit getroffen hat, sondern das von Beginn an zu lernen, dass das hinterfragt werden sollte und man da unterstützt und aufgebaut wird. Ja, das sind so die Themen.
Mir fehlt tatsächlich noch ein Thema ein, was ich in Dienstlaken auch neu gesetzt habe, wo auch ganz viel entstanden ist. Das ist das Thema Frauen im Alter. Da haben wir ja hier ein ganz eigenes Programm entwickelt. Daraus ist ein Gemeinsam-Tag-Treff entstanden. Zurzeit haben wir eine Ausstellung, wo Frauen im Alter und ihrer Schönheit zu sehen sind. Also das ist ein Thema, für das ich im Moment sehr brenne. Aber das verändert sich natürlich mit der Zeit auch, ne? Wir haben das erste Mehrgenerationenprojekt über eine Zukunftskonferenz der Frauen ab 55. Daraus ist das entstanden. Das ist schon was, wo, wenn ich so zurückgucke, ich auch ein bisschen stolz drauf bin, weil das ein Zukunftsthema ist, was wir sehr früh angefasst haben. Ich glaube, dass noch eine Menge Themen schlummern.
Auf jeden Fall, ja.
Die wir bis jetzt noch nicht bedient haben, nicht bedienen konnten und die vielleicht auch von euch, von Ihnen noch an uns herangetragen werden. Und damit habe ich jetzt wunderbar einen Bogen geschlagen dazu, warum machen wir diesen Podcast und was wollen wir damit? Ja, ein Teil, glaube ich, haben Sie gerade erlebt, was wir damit wollen. Wir sind zwei verschiedene Generationen von Feministinnen und genau diesen Dialog, den wir jetzt seit anderthalb Jahren haben, den möchten wir mit diesem Format weiterführen, nach draußen tragen, mit Ihnen führen, Ihnen Themenbereiche nahebringen, alte und neue. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, mit einem Podcast ein Thema zu beleuchten, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Menschen. Und einen Monat später möchten wir ein kleines Diskussionsformat in die Wege leiten, wo wir das Thema, was wir vorher im Podcast aufgeschlagen haben, mit Ihnen tatsächlich mal diskutieren wollen und Sie dazu hören, um A, aus unserer Gender-Bubble ein bisschen herauszukommen, nämlich den sogenannten Expertinnen, die sich immer zu Themen melden, mit Ihnen zu diskutieren und ihre Sichtweise in unsere Arbeit zu integrieren.
Ich glaube, das ist die gute Zusammenfassung, ja. Du hast aber einen Themenpunkt, den ich für mich noch auf der Agenda hatte, den hast du jetzt gerade ganz schnell übersprungen. Weil wenn wir die Folge rausbringen, dann ist der 8.3. Das heißt, es ist der Internationale Frauentag. Und das ist ja typischerweise geschichtlich so gewachsen, dass das der Tag ist, an dem Frauen Forderungen stellen und auch Forderungen an Gesellschaft oder Forderungen an Politik stellen. Was sagst du denn, was sich anlässlich des Internationalen Frauentages zeitnah aus feministischer Perspektive ändern muss?
Ach, das ist eine große Frage. Also der Internationale Frauentag hat ein Problem wie andere Gedenktage auch. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass es so Menschen wie uns gibt, nämlich Gleichstellungsbeauftragte, die diese Gedenktage gestalten und begehen. Das ist generell auch immer ein Kritikpunkt von mir von außen an Gleichstellungsbeauftragten gewesen, obwohl ich ja jetzt selbst eine bin. dass wir so die erste Frontlinie, um das mal so zu bezeichnen, der Frauenbewegung sind. Und das widerspricht sich schon an sich, weil eine Bewegung kann nicht von einer Person oder zwei Personen ausgehen. Mhm. Also ausgehen schon, aber das nicht umfassen. Das heißt, solche Gedenktage, ob das der Internationale Frauentag oder der Internationale Tag gegen Gewalt oder der Weltmädchentag sind, machen nur dann Sinn, wenn das Thema auch tatsächlich in der Bevölkerung ankommt und wenn es dort Frauen und Männer gibt, die das mittragen und mitbewegen. Darum auch Bewegung. Das ist mein Problem mit diesen Tagen.
Ich verstehe, was du meinst. Also letztendlich sollte ja auch, letztendlich sehe ich oder ich weiß, dass wir beide unsere Aufgabe ja auch ein bisschen darin sehen, Menschen zu aktivieren und Menschen zu unterstützen, darin was Eigenes zu entwickeln, beziehungsweise ja, neue Wege zu gehen und vielleicht Dinge auch einfach auszuprobieren und wir quasi vorrangig als Begleitung und Unterstützung und als Expertin dabei zur Seite stehen oder zur Seite stehen können. Nichtsdestotrotz gibt es ja konkrete Probleme. Also mir wird jetzt gerade spontan einfallen, Paragraph 218 oder Paragraph 219a. Ich meine, das sind Dinge, die sicher jetzt hoffentlich in der aktuellen Situation zukünftig relativ schnell bewegen können, beziehungsweise verändern können. Aber das ist ja was auch eine lange Geschichte hat und wo ich denke, dass sich da auch wirklich zeitnah was bewegen sollte.
Ja, wenn wir die konkreten Themen anfassen, ich werde in 10 Jahren in Rente gehen und ich möchte in 10 Jahren nicht mehr am Internationalen Frauentag über häusliche Gewalt reden müssen. Das tue ich nämlich schon seit vielen Jahren.
Weißt du, was ich mir auch wünsche für den Internationalen Frauentag? Dass mir niemand mehr Rosen in die Hand drückt. Dass mir niemand mehr Blumen am Internationalen Frauentag in die Hand drückt. Das wünsche ich mir echt von Herzen.
Wobei ich das auch schon gemacht habe. Im Rahmen, das hatte aber einen anderen Inhalt. Also da war es nicht irgendwie, das ist jetzt meine einzige Aktion zum Internationalen Frauentag, in dem ich vor dem Rathaus stehe und Rosen verteile.
Das beruhigt mich.
War im Rahmen einer internen Frauenversammlung, wo die Kolleginnen sich am Ende eine Rose mitnehmen durften.
Okay, ja.
Das finde ich hat einen anderen Dreh, aber es war tatsächlich auch die Rose. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass wir nicht mehr über den Paragraphen 218 reden müssen, wie du es gerade gesagt hast, dass das Thema Equal Pay mal endlich abgeräumt ist. Also und ich möchte auch diesen Satz nicht mehr hören, klatschen reicht nicht, wenn wir auf das Thema Care-Arbeit gucken.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und Pflegeberufe. Das sind alles so alte Themen, die immer wieder von Gleichstellungsstellen, von Feministinnen aufgeschlagen worden sind, die immer wieder vom Tisch genommen wurden, weil es nämlich darum geht, strukturelle Dinge anzugehen. Da reicht es nämlich nicht einfach nur zu sagen, ja, wir wollen das nicht, sondern muss man in die Struktur gehen und das ist mühsam. Und diesen mühsamen Weg geht Politik leider sehr selten.
Ja, und sehr ungern und sehr langsam anscheinend. Ich bin bei allen Themen voll bei dir. Care-Arbeit, finde ich, ist auch so ein Thema. Mental Load. Also eben dieses, wer denkt denn an Geburtstagsgeschenke oder wer kümmert sich darum, dass die Weihnachtsgeschenke eingepackt sind? Wer bereitet denn die Geburtstagsfeier der Tochter vor und kümmert sich darum, dass alle Kinder heil an und wieder zu Hause ankommen. Ich finde, das ist auch so ein Thema, das ganz doll untergeht. Ich finde, das kriegt gerade ein bisschen Aufschwung. Das ist aber ja immer mit Themen so, dass sie, je nachdem, was gerade Thema ist und in Corona-Pandemie-Zeiten, wo dann auch Homeoffice ist und vor allem Mütter sich dann doch wieder um die Kinder kümmern und zu Hause bleiben, ist das natürlich ein Thema, das mehr Fahrt aufnimmt und gerade irgendwie wieder präsenter ist. Aber ich finde immer noch viel, viel, viel zu wenig präsent. Also dafür, dass es dass es so viel ausmacht und auch so viel Belastung ausmacht, psychische Belastung ausmacht, kommt es gerade viel zu kurz. Aber das ist mir noch dazu eingefallen. Ansonsten, ja, hast du, glaube ich, alle Themen schon genannt. Noch eine Frage zum 8. März. Internationaler Frauentag oder feministischer Kampftag?
Internationaler Frauentag, ganz eindeutig. Aber vielleicht sollten wir die Begriffe mal klären. Und das übrigens, liebe Zuhörende, ist ein Dauerthema zwischen Frau Weiß und mir. Können wir bitte mal die Begriffe erklären? Weil häufig liegt einfach nur ein Begriff drauf. Und manchmal sind die Begriffe aber auch ganz wichtig. Ich gebe das Wort zurück an Frau Weiß.
Alles klar. Internationaler Frauentag vermittelt ja ein bisschen das Gefühl von Frauen werden dafür gefeiert und das ist ihr Tag. Und der feministische Kampftag umfasst ja nicht nur Frauen, sondern umfasst alle Menschen, die sich A, als Frauen identifizieren und B, ja auch alle Menschen, die sich als Feministen und Feministinnen bezeichnen. Und der Kampftag hat natürlich nochmal eine ganz andere Power dahinter und hat nichts von Frauen werden an diesem Tag dafür gefeiert, sondern Frauen kämpfen an diesem Tag oder, ist nicht richtig, FeministInnen kämpfen an diesem Tag, für Frauenrechte, Gleichberechtigung. Ja, ich glaube, so ungefähr würde ich es erstmal erläutern wollen. Wieso Internationaler Frauentag?
Ja, weil es einfach... Also du weißt, wenn wir da tiefer einsteigen in die Diskussion, dann sind wir noch 5 Stunden dran, weil das ein Lieblingsthema übrigens zwischen Frau Weiß und mir ist. Aber es gibt Momente, da beziehe ich ganz eindeutig Position. Und der Frauentag ist die Position, ich schaue auf das Thema Frauen. Und für mich war der Internationale Frauentag immer ein Kampftag. Und wenn ich feministischer Kampftag daraus mache, öffne ich das für die verschiedenen Geschlechtsidentitäten. Und das möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich möchte an dieser Stelle genau das, was der Tag aussagt, auf das Thema Frauen schauen. Und das kann ich aus verschiedenen Perspektiven, aber das Thema ist Frauen.
Ich glaube nicht nur das, also der Internationale Frauentag, klar, vermittelt das, je nachdem, wie man es auslegen möchte, auch ein bisschen heiti-teiti, heute feiern wir mal Frauen so, ne, ausnahmsweise mal. An jedem anderen Tag sind sie dann aber auch wieder egal. Ich finde, der feministische Kampftag hat zwar die Idee des Feminismus, setzt aber thematisch nicht Frauen in den Vordergrund. Und ich finde, auch zum Internationalen Frauentag ist die Unterstützung von allen anderen Geschlechtern und Identitäten nötig, wichtig und relevant. Es sollte an diesem Tag, und dieser Tag legt ein besonderes Augenmerk darauf, dass Frauen strukturell immer noch benachteiligt sind. Und ich glaube, dieses Augenmerk sollte auch unbedingt beibehalten werden, weil die Kämpfe, die wir grundsätzlich führen, die führen wir an jedem Tag. Das ist aber dieser außergewöhnliche Tag und dieser eine Tag, an dem der öffentliche Fokus auch mal darauf gelegt wird und vor allem der öffentliche Fokus, der wird sich, also verändert sich oder verliert sich aus meiner Sicht mit dem anderen Begriff, mit dem anderen Titel, der hat nicht mehr diese Wirkkraft, die sich durch diese Jahre und Jahrzehnte halt einfach aufgebaut hat.
Das ist das Thema Blumenkohl und Gemüsesuppe, was ich immer so gerne zum Thema mache. Aber genau das, der Fokus liegt auf den Frauen und wer es thematisiert und unterstützt, ist ja damit nicht eingeschränkt. So, genau. Das ist aber noch was anderes. Also das hat noch eine andere Bedeutung und die Bedeutung ist, und das, da in dem Punkt sind wir Frauen wirklich schlecht, der Internationale Frauentag hat Geschichte. Das heißt, es gibt Generationen vor uns, die an der Gleichberechtigung, am Feminismus gearbeitet haben. Und genau das ist die Klammer. Der Internationale Frauentag führt das weiter. Und das ist wirklich was die Frauenbewegungen nicht gut können. Sie bauen nicht gut aufeinander auf. Sie nehmen das der Vorgängerinnen nicht mit und entwickeln daraus ihr eigenes, sondern sie fangen von vorne an. Und das ist ein großes Problem. Das sehen wir gerade an den unterschiedlichen Strömungen, die es in der Frauenbewegung immer gegeben hat. Es hat immer unterschiedliche Strömungen gegeben. Aber das Problem ist jetzt, dass wir unterschiedliche Generationen, die isoliert voneinander am gleichen Thema arbeiten. Das finde ich total schade. Und darum Internationaler Frauentag, weil das spannt die Klammer über die verschiedenen Generationen von Feministinnen, die daran gearbeitet haben.
Und das findet sich ja nicht nur dabei wieder, sondern schon alleine bei Begrifflichkeiten, ne? Also hier das Thema intersektionaler Feminismus ist ja in dieser Begrifflichkeit, also mit diesen Worten oder mit diesem Wort intersektional, ja noch gar nicht so lange so bekannt. Und ich weiß nicht, wie lange existent, aber bekannt auf jeden Fall nicht. Was aber ja nicht heißt, dass es davor nicht in einzelnen Strömungen der Frauenbewegung nicht schon gelebt wurde und existent war. Da jetzt aber durch die Begrifflichkeit ein neuer Fokus drauf liegt, aber dementsprechend die Arbeit teilweise dann auch wieder an einem ganz anderen Punkt vielleicht anfängt in dieser Strömung, als sie es vorher getan hat. Ja.
Das ist ein guter Einwand, weil wenn wir in die Archive unserer Arbeit hier gucken, in der Gleichstellungsstelle Dienstlaken, finden wir ganz viele Themen, wo Frauen doppelte Thematiken oder Dreifachthematiken haben. Und das ist nichts anderes als Intersektionalismus. Oh, das Wort ist schwierig für mich. Aber es wurde nur nicht so genannt.
Ja, genau.
Ja, das war unser Aufschlag zum Thema Gleichstellung, was uns beschäftigt, wo wir sie mit reinziehen wollen, wo wir sie mit entflammen wollen, begeistern wollen. Oh. Ja, entflammen ist für mich immer wichtig. Ich finde das wichtig.
Ich fand es jetzt ein bisschen drüber, aber ist okay.
Nicht daran, dass ich wahrscheinlich entflammbar bin für Themen. Begeistern wollen wir sie auf jeden Fall. Und Sie merken, wir nehmen das ernst. Wir streiten uns auch gerne ernst, aber wir nehmen uns dabei nicht so furchtbar ernst und können durchaus rumfrotzeln. Also, Sie sind herzlich eingeladen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Es geht hoffentlich weiter im April mit einem digitalen Diskussionsformat, das wir aber auch vorher auf jeden Fall auf den gängigen Kanälen der Gleichstellungsstelle bewerben werden und voraussichtlich im Mai mit einer neuen Podcast-Folge. Genau, du darfst.
Ich war fertig.
Okay, dann danke fürs Zuhören.
Auch von meiner Seite und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat.
Und wir hoffen, wir hören uns wieder.
Das war's für heute aus der Gender Bubble. Weitere Informationen zur Gleichstellung in Dienstlaken gibt es auf unseren Facebook- und Instagram-Accounts, Friedas Ideas, alle Infos auch in den Shownotes.